Eine alte Weisheit lautet, der sich gerne ins rechte Licht rücken will, muss stets den anderen in den Schatten stellen. 20 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer feierte die Bundesrepublik sich selbst. Kai Diekmann schafft das, indem er wenige Namen nennt, die wichtigen, das Volk nämlich, aber unterschlägt.
Wesentlichen Anteil an dieser glücklichen Wendung der deutschen Geschichte hatte Helmut Kohl. Großes Verdienst kommt auch George Bush zu. Aber weder George Bush noch Helmut Kohl hätten die Einheit bewirken können, wenn nicht Präsident Michael Gorbatschow gewesen wäre. Ihm und seinem mutigen Handeln, seiner Besonnenheit und Weitsicht ist es vor allem zu verdanken, dass diese Stadt und dass dieses Land wieder vereint sind.
Was wir in Deutschland und Berlin fertigbrachten, ist die Inszenierung des glücklichsten Tages der Geschichte. Ein ästhetisch gelungenes Politspektakel, mit dem sich die internationale politische Klasse selbst feierte. Selbst Betäubung zwischen Bankrotterklärungen der internationalen Politik. Es gab und gibt keinen Grund zum Feiern, vielmehr einen, sich zu schämen. Zu schämen dafür, dass der unerwartete Triumph des Volkes, dass dieser mutige Schritt zur Selbstermächtigung keine neue Qualität, keine nachhaltige demokratische Mündigkeit gebracht hat, sondern Politikmüdigkeit. Bereits auf dem CDU-Parteitag im November 2008 blies Kanzlerin Merkel zum Angriff. Erinnern werden wir uns im kommenden Jahr auch an das schlimme Erbe des Sozialismus. Jetzt melden sich manche von denen wieder und wollen uns ihr verschrottetes Modell als neues Traumauto unterjubeln. Wir fallen nicht auf euch herein, ihr Spitzbuben. Oder sollte ich sagen, ihr Spitzelbuben? Diese Kreuzzugsrhetorik, so primitiv sie auch sein mochte, fand bei angeblich unabhängigen Medien erneut willige Vollstrecker. Aber nicht nur viele Ostdeutsche merkten die Absicht und waren verstimmt. Um nicht zu viele Wähler im Osten vor den Kopf zu stoßen, betonte die Kanzlerin wenig später auf dem evangelischen Kirchentag, 99% der DDR-Bürger hätten gar nichts mit der Stasi zu tun gehabt. Ungeachtet dessen blieben Stasi, Mauer und Stacheldraht weiter dominante Themen, wurde DDR-Geschichte politisch und medial höchst einseitig reflektiert.
Wie kam es dazu? Wie wurde das möglich? Wie kam es dazu? Wie wurde das möglich? Wie kam es dazu? Wie wurde das möglich?
Als die ARD-Tagesschau am 9. November 2009 das totale Staatsfernsehen ausrief und so getimt war, die Rede von Angela Merkel am Brandenburger Tor einzuschreinen, war einmal mehr geklärt, öffentliches Erinnern kann eines der wirkungsvollsten Instrumente des politischen und medialen Establishments sein, um individuelles Erinnern in genormte Formen zu gießen und einzuschmelzen. Die Wende ging schief, ist der Titel des neuen Buches von dem Komponisten Johannes Wallmann. Oder warum Biografie mehr als nur eine rein persönliche Angelegenheit ist. Er hat einen authentischen Zwischenbericht eines Künstlerlebens und damit eine ernüchternde Diagnose deutscher Gegenwart aufgezeichnet, die auf totalitär beeinflusste Mentalitäten und Zustände antwortet.
Es war 1953 und ich gerade ein Jahr alt, als in Leipziger Zeitungen mit großen Lettern stand, Agent Wallmann saß in der Zentrale der illegalen jungen Gemeinde. Dieser Mann war mein Vater und damals Jugendpfarrer von Leipzig. Er hatte während des Nationalsozialismus der Bekennenden Kirche angehört, der Persönlichkeiten wie Dietrich Bonhoeffer Geist und Richtung gaben und die im Gegensatz zu den deutschen Christen Hitler die Gefolgschaft versagt hatte. Mein Vater engagierte sich nun in der DDR leidenschaftlich für die Arbeit der jungen Gemeinde, die sich nicht in der Gefolgschaft von Stalin und Ulbricht und ihrem totalitären Regime verstand. In einer öffentlichen Hetzkampagne wurde er diffamiert, ein amerikanischer Agent zu sein, was ein schwerwiegender Vorwurf war. So erschien zum Beispiel am 19.04.1953 in der Leipziger Volkszeitung ein ganzseitiger Hetzartikel mit der Überschrift Junge Gemeinde, Tarnorganisation in den USA. Der Artikel endet, weit entfernt von christlichen Grundsätzen haben Agenten des US-Atolls unter dem Namen Junge Gemeinde eine Tarnorganisation für Kriegshetze, Sabotage und Spionage aufgezogen, um gleichsam als verlängerter Arm der faschistischen Terrororganisation BDJ auch in unserer Republik in Tätigkeit zu treten. Dafür muss und wird sie die Strafe des Gesetzes des Volkes fällen. Also das war gleich so richtig hart. Ich habe allerdings erst Jahre später festgestellt, weil bei uns zu Hause wurde das Thema, mein Vater hat mir vielleicht, als ich etwa 12, 14 war, mal diese Zeitungsausschnitte zum Lesen gegeben. Vorher war das nur unterschwellig thematisiert. Es wurde niedrig gehalten, aber es hatte eine große Härte. Als ich mir angeschaut habe, was eigentlich dahinter stand in Berlin-Hohenschönhausen, war das genau die Zeit, als auch aus Deutschland eine ganze Reihe von Leuten in die Archipel Gulags verschleppt wurden in der Sowjetunion. Ein Bruder meines Patenonkels war im Zuchthaus Bautzen umgekommen, alles zu dieser selben Zeit. Und der Druck war immens. Und er war so groß, dass meine Mutter dann Anfang 1954 gestorben ist. Also ich habe diese Atmosphäre der Hetze und der Verfolgung wirklich sozusagen mit der Muttermilch eingezogen. Allerdings eben auch eine Option, mich kritisch zu verhalten und mich diesem nicht immer gleich auszuliefern. Also zu sehen, wie kann ich mich den Zugriffen verwehren, wie kann ich mich entziehen, wie kann ich also sozusagen das Leben als solches auch beleben.
Johannes Wallmann gehört nicht zur neuen Generation, die wiederum die Chance einer Systemdiskussion auch am Gedenktag verstreichen ließ. Er hatte bereits 28 Jahre an einem Modell der integralen Moderne gearbeitet, an einer Vision, an einer Philosophie der Zukunft. 20 Jahre nach dem Mauerfall sehen jedoch Genscher und Gorbatschow die Zeit immer noch als aktuell, Chancen zu ergreifen.
Für die heute lebende Generation eine neue Chance. Und diese neue Chance muss wiederum sehen, dass es nicht nur um unsere eigenen, vermeintlich begrenzten Interessen geht, sondern die Interessen der Welt, der Weltgemeinschaft, der Völkergemeinschaft, eine neue Weltordnung zu schaffen, die gegründet ist auf Gleichberechtigung, auf Ebenbürtigkeit, auf die Achtung des anderen, auf die Zusammenarbeit.
Но я думаю, сегодня, завтра уже закончатся праздники, и надо думать, а что же дальше?
Wir müssen uns wieder die Frage stellen, was kommt jetzt danach, nach diesen Feierlichkeiten? Wir haben es nicht mehr als einmal in der Geschichte erleben müssen, dass wir Chancen hatten, dass wir vor Möglichkeiten standen. Aber wir ließen uns diese Chancen entgehen.
Sollten wir nicht endlich ernsthaft danach fragen, was sich aus DDR-Geschichte für eine hoffentlich humane Zukunftsgestaltung noch lernen lässt, anstatt bis zum Erbrechen zu wiederholen, sie war repressiv und undemokratisch? Eine Wende im Ost-West-Geschichtsverständnis ist nur dann möglich, wenn auf Basis der Resultate des von den Deutschen verursachten Zweiten Weltkrieges nach 1945 Zeitabschnitt für Zeitabschnitt, Lebensbereich für Lebensbereich, jene emanzipatorischen wie auch repressiven Momente beider Systeme möglichst vorurteilsfrei verglichen werden. Einen solchen Umgang mit deutsch-deutscher Nachkriegsgeschichte gibt es bis heute nicht, weil Forschung und Steuergelder nach 1990 allein auf die Aufarbeitung der SED-Diktatur gerichtet waren, sich Reflexion von BRD-Geschichte aber in Siegerapologetik verlor. Die Biografie von Johannes Wallmann stellt, da lehnt er sich an Josef Beuys an, die Wechselbeziehung aller Prozesse und nicht die Aufsplitterung des Lebens in einzelne voneinander getrennte Bereiche dar. Eine Einheit. So betrachtet er sein persönliches Kulturschaffen ebenso als zeitgeschichtliches wie als philosophisches.
Ich habe gesagt, man muss versuchen, die Idee einer kulturellen Erneuerung umzusetzen. Nationalsozialismus und Realsozialismus bringen eigentlich genau diese Herausforderung. Und sie ist in Deutschland nicht wirklich eingelöst worden. Weder theologisch. Die Kirchen haben heute noch die Deutungsmacht. Und sie versuchen sich jetzt wieder in eine Position zu setzen, wo sie sagen, wir haben doch die Wende gemacht. Wir haben doch die Türen geöffnet. So war es nicht. Das war ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss, als sozusagen schon die Massenleute auf der Straße lagen. Ich will ja nicht gegen einzelne Leute was sagen, also wie zum Beispiel Christoph Wonneberger oder der Pfarrer Führer in Leipzig, die wirklich was getan haben, die wirklich vor der Zeit schon da waren. Aber zum Beispiel Christoph Wonneberger ist, nachdem er wieder genesen war von seiner schweren Krankheit, von der Kirchenleitung nicht mehr eingesetzt worden. Ja? Und dieser ganze Konservativismus hat eigentlich die letzten 20 Jahre geprägt, oder diese Deutungsmacht war entscheidend. Und wir sind dabei eigentlich, und deswegen sage ich die Wende geschieht, wir sind dabei nicht dazu gekommen, wirkliche Antworten auf Nationalsozialismus und Realsozialismus zu geben, die tief in die Kultur hineingehen. Ich denke, wenn wir Kultur als Werte- und Intelligenzübertragungssystem verstehen, dass da unglaublich viel geschehen kann. Da geht es eigentlich erstmal richtig los. Und da können wir auch, sagen wir mal, die Jugend mit Perspektiven, Perspektiveröffnungen dazu bekommen, dass sie nicht mehr verzweifelt, dass sie nicht mehr im Heute sozusagen versagt. Und das ist, glaube ich, eine gesellschaftliche Aufgabe, die heute genauso noch steht wie damals. Und als wir dann im Westen gekommen sind, habe ich also an dieser Idee des Bauhauses angeknüpft, habe in Wuppertal versucht, ein Bauhaus zu gründen, was mir nicht gelungen ist. Aber dann habe ich gesagt, okay, machen wir wenigstens eine Bauhütte, war ich auch ganz nah bei Gropius. Und habe dann 1990, 91, 92 die Bauhütte Klangwerk Wuppertal aufgezogen und konnte Künstler aus der ganzen Welt einladen. Es ging darum, Klangprojekte für den öffentlichen Stadt- und Landschaftsraum.
Nur die Kunst hat nicht geschwiegen und die Ehre unserer Gesellschaft gerettet. Vor dem Brandenburger Tor war, in Zusammenarbeit mit der Akademie der Künste, Ende Oktober die eindrucksvolle Großskulptur einer griechisch-britischen Künstlerin, Calliope Lemos, aus 9 im Mittelmeer gestrandeten Flüchtlingsbooten zu sehen gewesen. Sie erinnerte unübersehbar an die zweite, aktuelle Mauer, aus Stacheldraht und Gittern, aus Kriegsschiffen und Luftüberwachung des Mittelmeeres, die uns schützen soll, sowohl vor jenen Armuts- und Hungerflüchtlingen, den Opfern der in Rom noch einmal bestätigten Nahrungsmittelpolitik der Konzerne. Sie soll uns auch schützen vor den Konsequenzen des für Kopenhagen schon entschiedenen Versagens vor dem ernsthaften Klimaschutz. Diese Großskulptur passte folglich nicht ins Feiertagsbild und wurde darum bei Zeiten abgeräumt. So wurde auch diese eine Stimme noch zum Schweigen gebracht.